SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hat nach Medienberichten der rechtskonservative Kandidat Nawrocki knapp gewonnen. Demnach kommt er auf knapp 51%, sein liberaler Gegenkandidat Trzaskowski auf etwas mehr als 49%. Für die amtierende Regierung von Ministerpräsident Tusk bedeutet das, dass sie weiterhin Probleme haben wird, ihre angekündigten Reformen umzusetzen. Denn der Präsident kann Gesetze mit einem Veto verhindern und er ist Oberbefehlshaber über die Armee. Bundeskanzler Merz hat mit dem israelischen Premier Netanyahu über den Gaza-Krieg gesprochen. Das hat ein Regierungssprecher mitgeteilt. Dabei habe Merz auch darauf gedrungen, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Die Mitteilung des Bundespresseamts ist nur ein paar Zeilen lang. Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu telefoniert und dabei erneut unterstrichen, dass die Sicherheit Israels Teil deutscher Staatsräson ist. Den Hamas-Terror verurteilt Merz und fordert die Freilassung der israelischen Geiseln. Allerdings hofft der Kanzler auch auf einen baldigen Waffenstillstand und fordert, dass Israel ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lässt. Der Bundeskanzler hatte zuletzt seinen Ton gegenüber der israelischen Regierung verschärft. Vergangene Woche meldete Merz unter anderem Zweifel daran an, ob es bei den massiven Militärschlägen Israels noch um die Verteidigung des Landes gehe. Israel hatte wochenlang Hilfsgüter für den Gazastreifen blockiert. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass mittlerweile die gesamte Bevölkerung dort von einer Hungersnot bedroht ist. Seit einer Woche ist die Blockade wieder gelockert. Nahrung und Medikamente kommen aber nur langsam zu den Menschen.
Der russische Außenminister Lavrov und der US-amerikanische Außenminister Rubio haben telefoniert. Es ging um die zweite Gesprächsrunde zwischen der Ukraine und Russland, die heute Mittag stattfindet. Die russische Nachrichtenagentur TASS schreibt, die beiden hätten über verschiedene Initiativen für eine politische Lösung des Kriegs gegen die Ukraine gesprochen. Sowohl Russland als auch die Ukraine hatten am Abend bekannt gegeben, dass ihre Delegationen auf dem Weg nach Istanbul seien, wo die Gespräche laufen. Vor zwei Wochen hatten sich die Delegationen auf den Austausch von Gefangenen geeinigt. Aus Kiew, Florian Kellermann.
Die ukrainische Delegation bei den Gesprächen mit Russland in Istanbul am Montag wird wieder Verteidigungsminister Rustem Umjerov anführen. Das erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj auf Konten in sozialen Netzwerken. Umjerov hatte von ukrainischer Seite schon eine erste Runde der wieder aufgenommenen Gespräche Mitte Mai geleitet. Die russische Delegation wird, ebenfalls wie schon im Mai, wohl der ehemalige Kulturminister Wladimir Medinsky anführen. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe als vorrangiges Ziel der Gespräche, dann den Austausch weiterer Kriegsgefangener und die Rückführung von Russland entführter ukrainischer Kinder. Um einen dauerhaften Frieden zu erreichen, müsse zudem ein Treffen auf höchster politischer Ebene vorbereitet werden, so Selenskyj. Russland hatte angekündigt, der Ukraine am Montag in Istanbul ein Memorandum zu übergeben. Das Papier wird nach Einschätzung von Beobachtern Forderungen enthalten, die Russland zur Bedingung für eine Waffenruhe machen dürfte.
In Boulder im US-Bundesstaat Colorado hat ein Mann mehrere Menschen auf einer Pro-Israel-Kundgebung angegriffen und verletzt. Der Täter wurde festgenommen. Die Bundespolizei FBI spricht jetzt von einem gezielten Terroranschlag. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Es war eine friedliche Kundgebung in der Innenstadt von Boulder. Die Teilnehmer erinnerten an das Schicksal der jüdischen Geiseln in Gaza. Plötzlich lief ein Mann auf sie zu, schrie Free Palestine und attackierte mehrere Menschen mit Brandsätzen und einem selbstgebauten Flammenwerfer. Kurze Zeit später traf die Polizei ein und nahm den 45-jährigen Täter fest. Sechs Teilnehmer der Kundgebung im Alter zwischen 67 und 88 mussten mit zum Teil schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Staatsanwalt von Colorado sprach von einem Hassverbrechen. Nach Angaben des Polizeichefs von Boulder gibt es bislang keine Hinweise auf weitere Täter.
An den Unikliniken in Baden-Württemberg werden Überstunden der Ärztinnen und Ärzte offenbar oft nicht berücksichtigt. Das geht aus einer Mitgliederbefragung des Marburger Bundes hervor. Auch die Uniklinik in Freiburg ist demnach betroffen. Clara Gehrunger kennt die Ergebnisse der Befragung.
Bis zu 10 geleistete Überstunden pro Woche fallen regelmäßig unter den Tisch. Das sagen rund 60% der befragten Ärzte. In einigen Fällen seien es sogar noch mehr. Außerdem werde intern Druck ausgeübt, Überstunden nicht zu dokumentieren. Soweit das aktuelle Stimmungsbild, das der Marburger Bund Baden-Württemberg an den Unikliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm eingefangen hat. Eigentlich müsste die Arbeitszeit seit Anfang des Jahres ausschließlich elektronisch erfasst werden, um Manipulationen zu verhindern. Das ist laut der Befragung bisher aber nur in den wenigsten Abteilungen der Fall.
Die Unikliniken wiesen die Vorwürfe zurück. Auf Anfrage des SWR hieß es, im klinischen Alltag ließe sich das Arbeitszeitgesetz nur kurzfristig in Einzelfällen nicht einhalten. Ein 16-Jähriger aus Koblenz hat am Wochenende beim Bundesfinale von Jugend forscht den ersten Preis in der Kategorie Technik gewonnen. Jonathan Baschek hat die Jury mit einer kostengünstigen Datenbrille überzeugt, die er selbst entwickelt und programmiert hat. Während man hindurchsieht, können auf den Gläsern Informationen eingeblendet werden. Der Schüler des bischöflichen Cusanus-Gymnasiums bekam neben der Ehrung auch ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro. Um ein bisschen mehr Geld geht's im Sport meistens. Auch beim Tennis ist das so. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist bei den French Open im Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe ausgeschieden. Damit ist von ursprünglich 9 Deutschen nur noch Alexander Zverev in Paris dabei. Er bestreitet am Vormittag sein Achtelfinalmatch gegen den Niederländer Talon Grispoor. Aus Paris Steffen Gahr.
Alexander Zverev hat seine Frühjahrskrise hinter sich gelassen. Nach wechselhaften Wochen konnte er in Paris zum Saisonhöhepunkt auf Sand sein Niveau deutlich steigern. Zuletzt großartiges, phasenweise fast schon perfektes Sandplatztennis von Zverev. Und so geht die deutsche Nummer 1 mit viel Selbstsicherheit in dieses Achtelfinale gegen Talon Grispoor. Aber die Matches gegen den Niederländer, vor allem auf Sand, waren immer hart umkämpft. Aber Zverev vertraut eben auch darauf, dass er aktuell in Paris phasenweise wieder sein Top-Tennis gezeigt hat.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Rheinland-Pfalz ist es heute recht freundlich, weitgehend trocken, Sonne und Wolken wechseln sich. In Baden-Württemberg gibt es ein paar mehr Wolken, da regnet es teilweise gibt es auch kräftige Schauer und Gewitter. Temperaturen erreichen heute höchstens 17 Grad im Hotzenwald und bis zu 24 in Rheinhessen.
SWR aktuell, Hintergrund.
Was bei Bier längst selbstverständlich ist, wird zunehmend auch bei Wein und Sekt alltäglich. Immer häufiger und in immer größerer Auswahl sind Varianten ohne Alkohol mittlerweile im Supermarkt, im Discounter oder im Restaurant zu finden. Mit diesem Phänomen beschäftigen wir uns in dieser Woche in der SWR aktuell Serie 0%, jetzt auch beim Wein, ein Lifestyle, Trend und die Folgen. Heute zum Auftakt erklärt SWR-Ernährungsredakteur Dominik Bartoschek, warum Wein ohne Alkohol immer mehr nachgefragt wird.
Mitte März, die ProWein in Düsseldorf, eine der größten und wichtigsten Weinmessen der Welt. Was die Aussteller hier in diesem Jahr an Neuheiten präsentieren, das sind vor allem alkoholfreie Weine und Sekte. Der Grund dafür ist einfach. Die Konsumenten verlangen danach.
Wir gehen da auf die 1,5% Marktanteil zu. Das wird schon in Zukunft sicherlich noch weiter wachsen. Beim Sekt sind wir mittlerweile hier in Deutschland bei einem Marktanteil von 7,5% am gesamten Sektmarkt,
sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Gründe, auf Wein oder Alkohol zu verzichten, gab es schon immer. Schwangerschaft und Stillzeit, Medikamenteneinnahme, Autofahren oder religiöse Einstellungen. Noch heute sind das Motive, die Menschen zu alkoholfreiem Wein greifen lassen. Doch das allein reicht nicht aus, um den derzeitigen Boom zu erklären. Thomas Vogel, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Herxheim am Berg in der Pfalz, sieht dagegen als Hauptgrund:
Viele Menschen möchten sich gesünder ernähren und lehnen den Wein als Produkt ab.
Ein anderer Umgang mit Alkohol, der Wunsch nach einem gesunden Lebensstil und nach weniger Kalorien. Auch nach Ansicht des Chefs von Henkel Frischenett, Andreas Prokemper, führt das dazu,
dass weltweit Verbraucher darüber nachdenken, dass sie den Konsum von Alkohol reduzieren
oder gleich ganz einstellen. Umfragen belegen das. Für viele Menschen passt Alkoholkonsum zu einem gesunden Lebensstil nicht mehr dazu. Die Konsequenz? Manche, vor allem junge Menschen, trinken gar keinen Wein mehr. Andere werden zu sogenannten Flexitrinkern, die mal mit, mal ohne trinken. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist der regelmäßige Alkoholkonsum der 18- bis 25-Jährigen zuletzt auf einen historischen Tiefstand gesunken. Ein Ergebnis davon: der Weinkonsum in Deutschland sackt ab, lag im Jahr 2023 bei 19 Litern pro Kopf, über 2 Liter weniger als 10 Jahre zuvor. Ähnliche Rückgänge gibt's auch im Rest Europas. Für Weingüter, Kellereien oder Genossenschaften ist die Entwicklung von alkoholfreien Alternativen also überlebensnotwendig. Und ganz wichtig dabei, sagt Thomas Vogel,
wir versuchen eben die große Zielgruppe der Nicht-Weintrinker mit diesen neuen Produkten zu gewinnen.
Die Botschaft? Die alkoholfreien Varianten sollen nicht etwa diejenigen vertrösten, die auf alkoholhaltigen Wein verzichten, sondern sie sollen das Angebot für diejenigen bereichern, die ohnehin zu alkoholfreien Getränken greifen. Und weil Umfragen zeigen, dass viele Konsumenten in ihren Trinkgewohnheiten längst nicht mehr festgefahren, sondern zunehmend experimentierfreudig und neugierig sind, gab es auf der diesjährigen Prowein dann auch eine ungeahnte Produktvielfalt zu sehen. Neben Stillwein und Sekt gibt's immer öfter fertig gemixte Schorle oder andere Mischgetränke wie Cocktails oder Aperitifs auf Weinbasis. Hauptsache 0 Promille. Für Konsumenten heißt das, sie müssen längst nicht mehr gezielt nach alkoholfreien Weinprodukten suchen, sondern das Angebot springt ihnen förmlich entgegen aus immer mehr Supermarktregalen und Getränkekarten. Und auch das dürfte die Nachfrage derzeit kräftig ankurbeln und ein weiterer Grund sein für den Boom alkoholfreier Weine.
0%, jetzt auch beim Wein, ein Lifestyle-Trend und die Folgen unserer Serie ist das in dieser Woche in SWR aktuell. Morgen früh spreche ich mit Nathalie Lump, Sommelier aus Baden-Baden. Für sie sind neue alkoholfreie Weine die moderne Alternative.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Auf Einladung der Bundeswehr kommen in Berlin Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Institutionen, Wissenschaft und Politik zusammen. Sie beraten, wie gut das Gesundheitssystem in einem Kriegsfall funktionieren würde. Aus Berlin Christina Nagel.
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell das Gesundheitswesen an seine Grenzen kommen kann. Grund genug für die Bundeswehr, die Frage aufzuwerfen, was eigentlich im Kriegsfall, so unwahrscheinlich der aktuell ist, passieren würde. Wer entscheidet dann, wer wo wie behandelt wird? Wie laufen Absprachen zwischen dem zivilen, föderal aufgestellten System und dem Militär? Wie lässt sich sicherstellen, dass der Rettungsdienst funktioniert, dass genügend Medikamente, Verbandsmaterial und Blutkonserven vorhanden sind und Ärztinnen und Ärzte, die mit Kriegsverletzungen umgehen können? Es sind grundlegende Fragen, über die sich die Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Institutionen und Einrichtungen auf Einladung der Bundeswehr austauschen wollen. Es geht um eine Bestandsaufnahme, darum herauszufinden, was noch getan werden muss, um im Verteidigungsfall die Gesundheitsversorgung für möglichst viele, möglichst lange aufrechterhalten zu können. Um einen Plan also, von dem man hofft, dass er nie gebraucht wird.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner fliegt heute für einen Tag nach Paris. Bei ihrem Antrittsbesuch trifft sie auch den französischen Präsidenten Macron. Aus Berlin Uwe Jahn.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner will den deutsch-französischen Austausch intensivieren. In Paris trifft sie nicht nur ihre Amtskollegin, die Präsidentin der französischen Nationalversammlung, sondern auch den Premierminister sowie Präsident Emmanuel Macron. Klöckner betonte im Vorfeld, Europa sei immer dann stark gewesen, wenn das deutsch-französische Verhältnis stabil und belastbar gewesen wäre. Mit ihrem Besuch knüpft Klöckner an eine Entwicklung an, die sich schon länger abzeichnet. Nicht nur die Regierungen, sondern auch die Parlamente pflegen die internationale Zusammenarbeit. Viele Entscheidungen der Regierungen erlangen überhaupt nur durch Parlamentsbeschlüsse Gültigkeit. Seit einigen Jahren findet das Amt der Parlamentspräsidenten mehr Beachtung, zumal sich die Polarisierung der Gesellschaften auch in den jeweiligen Parlamenten niederschlägt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Robert Habeck, Omid Nuripur, Ricarda Lang. Die grünen Ampelarchitekten stehen alle nicht mehr so sehr im Rampenlicht. Nur Ex-Außenministerin Annalena Baerbock will mehr. Die setzt heute zum Sprung auf die internationale Bühne an. Muss man für trainiert haben, findet Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann aus Berlin.
Die Frau war mal Trampolinturnerin. Große Sprünge sind ihr Ding. Deshalb hat die grüne Ex-Außenministerin Annalena Baerbock auch beherzt zum Sprung angesetzt, als die Gelegenheit günstig war und die Aussicht für ein Weiterregieren schlecht. Von Berlin nach New York, vom Bundestag zu den Vereinten Nationen. Da will Baerbock heute zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt werden. Die Wahl gilt als Formsache. Verwechseln Sie Ihren Job aber nicht mit dem UN-Generalsekretär. Der muss in der Weltgeschichte herumreisen, von Krisenherd zu Krisenherd. Das muss Baerbock nicht mehr. Sie wird ab September in New York bleiben, als eine Art Bundestagspräsidentin auf internationalem Niveau. Sozusagen die Julia Klöckner der Vereinten Nationen. Für Baerbock ist es nicht nur ein Sprung über den Atlantik, sondern auch eine elegante Flucht vor der deutschen Öffentlichkeit. Man spürt, sie ist erleichtert. So erleichtert, dass sie im deutschen Fernsehen Handstand macht und singt. Das hätte sich die Außenministerin nie erlaubt. Und als Präsidentin der UN-Vollversammlung ist dann auch schon wieder Schluss mit lustig.
Gedanken von Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.